Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
Guten Abend, Tim.
Hallo David, wie geht es dir denn eigentlich? Naja, weiß ich doch schon. Du hast mir ja eben ganz viele WhatsApps in einem Staccato geschickt vor diesem Termin.
Auch um das Tempo ein bisschen zu erhöhen.
Ja. Und hast mich auch an deinem Seelenleben irgendwie indirekt teilnehmen lassen. Es wurde eher im Indikativ beschrieben, was Sache ist, war. Aber ich kann mitfühlen und habe gemerkt, dieser Mann braucht auch mal ein Gespräch.
Genau, er braucht diesen Podcast einfach nach wie vor, um auch mal mit jemandem zu reden.
Ja, das finde ich, tun wir jetzt. Übrigens, ich habe deinen Tipp aus Holland, den habe ich heute mal auch mal genutzt. Ich musste auch noch mal raus. Ich sitze hier gerade am Manderscheider Platz in Köln, sitze aber in einem Auto drinnen. Und nicht wundern, wenn hin und wieder hier hinter mir sowas rappelt, dann fährt auch zu später Stunde, es ist mal wieder kurz vor 11 am Abend, fahren aber doch manchmal noch Fahrzeuge über den leicht angenästen Kopfstein hier neben mir, hinter der Scheibe. Es könnte also mal kurz so ein Gerumpel geben, das ist dann also das Geräusch im Hintergrund.
Mhm. Genau, wir haben das einfach gemacht, weil du keine Lust hattest, hier ins Büro zu fahren, wo du sonst aufnimmst.
Ja, genau. Ich sitze ja eigentlich nur noch zu Hause rum. Du wolltest mich auch nicht sehen. Kind ist ja krank. Die Väterfreuden hier des Alltags, da passiert es also auch, dass man nicht weiß, ob da ein Keim im Umlauf ist. Ich wollte dich und deine Familie dann nicht noch mit infizieren, vielleicht wäre es ja möglich, man weiß es ja nie, das ist immer das Risiko. Insofern sitze ich jetzt hier so in der Nähe von zu Hause im Auto, wo man mir gesagt hat, unserer technischen Abteilung Seitz, dass der Ton im Auto gut sei.
Je nachdem, aber grundsätzlich ist das ja ein kleinerer Raum als diese Paläste, die du sonst so bewohnst.
Richtig, und es wird auch weniger rumgeschrien. Also insofern, ja, so. Ja.
Zumindest um diese Zeit.
Gut,
naja, wir wollten ja nochmal eine Podcast-Folge machen, weißt du, wir machen ja hier diesen Podcast 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Ja.
Ich erinnere mich.
Es ist eins deiner Bücher, das du geschrieben hast.
Ja.
Nicht das erste und nicht das letzte. Wir machen jetzt nicht jede Folge so viel Werbung. Wir kommen mal wieder zum Kern der ganzen Angelegenheit zurück und verweisen nur auf den kleinen gelben Klassiker, möchte ich mal sagen. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Und da gibt es auch ein Kapitel.
Es gibt ja auch einen Podcast
drin.
Achso, ja, wir sind ja jetzt.
Es gibt einen Podcast dazu. Stimmt. Jetzt neu.
41 jetzt Folgen, neu. Kann das sein? 41 sind schon jetzt produziert worden. Also jetzt, wo es jetzt rausgeht. Jetzt ja noch nicht produziert worden. Aber jetzt, wenn wir es hören, schon produziert worden.
Ich glaube, es ist Folge 40 jetzt.
Ja, oder 41.
Ja. Ja, mal sehen. Ja, also es gibt das Buch zum Podcast auch. Es gibt das Buch zum Podcast auch jetzt neu.
Budweiser ist sehr lecker. Finde ich auch an einem Mittwochabend sehr lecker. Budweiser aus der Flasche, sehr schön.
Trinkst du gerade? Ja. Ja, sehr schön. Ja, Prost. Ja. Prost erstmal. Ich sitze hier natürlich wieder auf dem Trockenen.
Natürlich.
Weil und so weiter die Bierlieferungen hier ausblieben.
Ja, ich schicke demnächst sagen, mal wieder was. Bitte nachhören.
Wer jetzt erst einsteigt, der muss wissen, dass ich hier fürs Produzieren dieser Folgen versprochen bekommen habe von Bestseller-Autor Tim Farin, einen Kasten Bier pro produzierter Folge. Das spricht auch so ein bisschen für das, was du gedacht hast, was wir so an Ausdauerleistung im Podcast-Bereich zustande bringen. Hast du gedacht, naja, die zwei Kisten Bier für die zwei Folgen, die wir dann machen, da komme ich noch drüber, ne?
Ja, muss ich jetzt ehrlich zugeben, ich muss dich da auch loben, weil, obwohl du ein absolutes negatives Interesse an dem ganzen Thema hast, ist es ja doch irgendwie jetzt geglückt, um die 40 Folgen zu machen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, wir machen so ein kleines Experiment und es interessiert dann irgendwie auch wieder niemanden. Ja, und dann kommt das dabei heraus und ich finde das schon echt cool. Also wenn ich mir die Zahlen angucke, auch da jetzt nochmal, um zu sagen, der Erfolg gibt uns ja dann auch wiederum recht. Ja. Der Erfolg kennt viele Väter. Und das ist also an dieser Stelle zwei Väter. Es ist eine schöne Freude, das hier zu sehen, dass wir das hier so weit gekommen sind. Ich schicke dir demnächst Bier, um es mal kurz zu machen. Du wirst wieder vom Lieferdienst einige Kisten bekommen. Ich möchte dann auch, dass du das Leergut wieder abgibst. Dann kann ich wenigstens ein paar Cent wieder gutgeschrieben bekommen.
Ja, das mache ich ja dann immer. Eine Kiste ist auch jetzt schon wieder leer.
Eine?
Ja, mehrere eigentlich. Mindestens zwei.
Gut. Ja.
Aber wir können uns nicht immer hier selber loben. Wir müssen auch mal wieder Content bringen.
Ist ja, auch richtig.
Ist sogar ja. König.
Ne? Du, ja, das ist Content vollkommen ist richtig. Vollkommen richtig. Ja.
Und wissen wir Creator. Wissen wir Creator.
Wir haben ja überlegt, sogar im Vorfeld, welches der zahlreichen, also 101 Kapitel, lassen wir jetzt in diesem Podcast heute mal aufblühen. Und du hast ja aus dem Fenster geguckt, es gibt ja eine ganze Menge Gründe, warum man jetzt sagen würde, eigentlich Rennradfahren bei dem Schiedwetter, das spare ich mir. Gibt auch genügend Leute, die das so machen. Mhm. Andererseits, jetzt ist wir zeichnen am 3. November auf. Ich denke, wir werden auch bald live sein. Und für viele ist die Saison jetzt gerade losgegangen. Ich möchte an meinen Nachbarn erinnern und auch schön grüßen, Orhan zum Beispiel. Der lebt den Rennradrhythmus 1. November bis 31. Oktober. Im Oktober gibt es so eine Downzeit und der 1. November ist
September.
Ja, nee, 1. Oktober, 1. November ist Start der neuen Saison. Das war gestern.
Ja, und dann bis zum 31.10., das wäre ja praktisch ohne Pause.
Es gibt dann eine Pause, aber die Saison, also das Rennradjahr läuft ja 12 Monate, genau, wie das andere Jahr. Das Jahr ist nur verschoben, es geht also am 1. November, quasi war vorgestern für ihn Neujahr.
Gut.
Es gab zwar kein Feuerwerk, aber so ist es für viele Menschen.
Guten Rutsch. Ja, guten Rutsch.
Schon reingerutscht. Kilometer schon gesehen. Und ich habe auch mal dann, ich habe jetzt ein Ziel ja für dieses Jahr. Ich wollte das erste Mal in meinem Leben in einem Jahr 10.000 Kilometer fahren. Das habe ich bislang nicht geschafft. Das, also vom 1. November des vergangenen Jahres bis zum 31. Oktober dieses Jahres habe ich das gut geschafft. Das hat mich schon mal überrascht. Mhm. Und das nur dazu. Also so ist es jetzt gerade. Das heißt, worauf wollte ich hinaus? Rennrad fahren kann man auch, wenn die Blätter draußen liegen. Und wenn es regnet und wenn es kalt wird. Über Kleidung wollen wir ja demnächst auch mal was machen. Mhm. Über das Fahren im Matsch wollen wir auch was machen. Das machen wir auch alles. Haben wir ja alles schon zigfach angekündigt. Es liegt jetzt alles an mir. Mhm. Aber heute reden wir mal über das Fahren in der Gruppe, oder? Weil das ist ja was ganz Essentielles und das kann man sommers wie winters machen.
Genau, das war meine Frage. Du hast ja auch ein Kapitel in deinem Buch dazu, Fahren in der Gruppe. Und da müssen wir natürlich auch die Gegenseite mal beleuchten. Das heißt, Fahren alleine.
Ja.
Und da sind ja verschiedene Konstellationen denkbar. Jetzt frage ich dich einfach mal gerade heraus. Tim, du bist ja im Privatleben jetzt, ich sag mal, kein Gruppentyp, richtig?
Was unterstellst du? Also, ich sag mal anders. Ich bin jetzt kein klassischer Mensch, der immer in einer großen Gruppe unterwegs sein muss.
Ja, also.
Aber ich bin durchaus gruppenkompatibel. Das möchte ich jetzt hier auch mal anmerken.
Genau. Gut. Einigen wir uns darauf. Aber du kannst dich auch mit dir allein beschäftigen. Sagen wir es mal so.
Am liebsten. Mit mir selbst.
Wenn du kannst. Ja. Wenn du kannst.
Jetzt hat meine Frau ja mit Erschrecken, wir haben ein gemeinsames Google-Profil. Und Teil der Markenpflege von Leuten wie uns ist es ja auch zu gucken, was passiert mit den eigenen Texten, wo sind die erschienen. Und wenn man dann die Suchhistorie durchsucht, oh je, das hat sie letztens gemacht, sie hat dann gesehen, oh je, wie oft ich mich und in Verbindung damit auch irgendwelche Titel von mir oder Zeilen, ich mache dann natürlich regelmäßiges Web-Scrolling ne, und gucke und manchmal finde ich tatsächlich Leute, die irgendwas nehmen, was sie gar nicht dürfen. Also ich beschäftige mich eigentlich nur noch mit mir und meinen Texten.
Mhm.
Ich lese eigentlich auch nichts anderes mehr.
Was bleibt einem auch sonst noch?
Also Spaß beiseite, jetzt wollen wir doch mal, das war jetzt natürlich in ganz großen eckigen Klammern mit Zwinker-Smiley versehen, auch ein Stück weit selbst ironisch hineingetextet ins Mikrofon. Also ich kann mich gut mit mir selber beschäftigen. Lass uns mal einen aktuellen Anlass nehmen, wo wir das Thema dran aufhängen können. Also fahren in der Gruppe, fahren alleine. Ich war vor ein paar Tagen bei einer sehr, sehr eindrucksvollen Veranstaltung in Rheinbach.
Mhm.
Du kannst dich erinnern, dass wir dafür Werbung gemacht haben.
Mhm.
Das hat Christian Knees aufgezogen, den wir ja hier auch hatten. Gestandener Profi, Karriere beendet.
Ja.
Und der hat mich persönlich beeindruckt mit seinem Engagement für die Flutopfer in Dernau, also an der Ahr, persönlich rumgeschippt und zwar viel bis zur Erschöpfung. Und der hat jetzt eine Veranstaltung organisiert für einen Verein für Menschen mit Autismus, Kinder, Jugendliche mit Autismus. Der Verein hat alles verloren und dann hat er gesagt, wir nutzen den Radsport, machen eine Gruppenfahrt mit 200 TeilnehmerInnen. Und machen das als Anlass, um dann noch mehr Geld zu generieren für diesen Verein.
Mhm.
Und das war eine Gruppenfahrt, die am Sonntag stattgefunden hat, am 31. Oktober. Und das war ein super schönes Ereignis, das nur so geht, wenn natürlich Leute zusammen etwas machen und an der Stelle eben Rennrad fahren und hier total positiv in der Gruppe. Das ist etwas, was dieses Erlebnis da schon wieder zu haben. Ich hatte das dieses Jahr zum Beispiel selber sehr, sehr selten, dass ich in so einer ganz großen Gruppe unterwegs war. Aber das ist einfach jedes Mal cool, wenn 200 Leute zusammenfahren. Dieser Sog, den du hast, die sind ja alle unterschiedlich stark und so, aber es ist auch kein Rennen, sondern es geht darum, dann da halbwegs zügig durchzufahren. Vorne sind Profis, alle haben gute Laune, das Wetter war auch halbwegs gut. Da lässt sich dann keiner oder keine hängen und dann hast du da plötzlich Geschwindigkeiten drauf. So. Und da war neben mir einer ganz am Anfang, der kommt auch hier aus Köln oder wohnt in Bergisch Gladbach, kommt aus Köln. Schöne Grüße, ich habe ihn auch auf dem Podcast aufmerksam gemacht. Der ist letztes Jahr eingestiegen ins Rennradfahren, hatte aber jetzt noch nicht so viel Erfahrung in so Gruppensituationen, also im Fahren, im Pulk. Und für den war das alles so ein bisschen, man hat ihm angemerkt, hat er auch gesagt, also er hat so ein bisschen Respekt davor, vor dem Gebremse und dann ist es halt manchmal auch ein bisschen, wird es halt schnell, dann vorne bremst einer, dann kennst du ja vom Autofahren auch, ne?
Ja.
Das ist natürlich beim Fahrradfahren noch ein bisschen unmittelbarer, hast weniger Knautsch, hast weniger Abstand und so. Und,
kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja. Naja, der hat dann halt diese Situation, aber er hat es auch sehr, weil ich das gesehen habe, sehr genossen. Aber der sagte, er fährt dieses Jahr 14.000 Kilometer in seinem zweiten Jahr auf dem Rennrad. Das ist für mich unvorstellbar. Und fährt aber eigentlich immer, fährt mit einem, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit einem zusammen oder alleine hauptsächlich.
Mhm.
Und das war jetzt für ihn sozusagen ein neues Level vom Radfahren. Der hat aber da so geschwärmt von diesem Thema, ich rolle ohne zu treten mit 36, 38 km/h mit, was ja auch manchmal passiert, das ist natürlich etwas, was du nur in einer Gruppe erleben kannst.
Mhm. Okay, das finde ich ganz gut. Ich bin ja nicht mal Einsteiger, noch nicht mal.
Eigentlich bist du ja schon Einsteiger, aber du bist noch nicht, hast es noch nicht in die Tat umgesetzt.
So, okay. Aber was müsste ich denn jetzt, wenn es mir so ginge wie dem Kollegen, neben dem du da gefahren bist, was müsste ich denn wissen, wenn ich das erste Mal in der Gruppe fahre, wir machen diesen Podcast ja auch für, nicht nur, aber auch für EinsteigerInnen,
ja,
und dass man mal zu zweit oder zu dritt in einer kleinen Gruppe vielleicht fährt, wenn man so einsteigt, dann sucht man sich jemanden, der vielleicht schon ein bisschen länger fährt, in einer größeren Gruppe auch mal fahren, 5, 10, 20 Leute oder so, mhm, ich weiß ja nicht, was da so gängig ist, das ist ja sicher nochmal dann anders,
du, ja,
hast das gesagt, ne? Enger, man muss mehr gucken, was macht denn da der Vordermann, ja, wie wird, ja, gebremst, wann kommt die nächste Kurve, so, aber was sind denn so die Top 3 Dinge, die ich da wissen muss, wenn ich zum ersten Mal in so einer größeren Gruppe mitfahren möchte?
Okay, das erste, bevor du in die Gruppe gehst, das kommt vor den Top 3 Dingen, ist das allererste, was du machen musst. Du musst dich wirklich mit deinem Fahrrad und mit der Technik halbwegs auskennen, sodass du sagst, ich fühle mich sicher mit Bremsen in verschiedenen Situationen, Kurven fahren und wie verhindere ich, dass ich rutsche und solche Sachen. Also das Fahrverhalten musst du schon ganz gut drauf haben, weil eben in der Gruppe ist es enger, du hast weniger Zeit für Entscheidungen, du kannst nicht viel Toleranz nutzen auf der Straße, ne? Das heißt, du gefährdest unmittelbar, wenn du selber dich mit dem Rad nicht gut auskennst, die Menschen um dich herum, hinter dir mindestens, oft auch neben dir die Leute, ne? Und auch manchmal vor dir die Menschen. Das hat ja Carsten Miegels, der übrigens auch dabei war, mit dem ich mich unterhalten habe. Der hat es ja auch in unserem Podcast hier erzählt, also am Hinterrad des Vordermannes aufhängen, kann auch passieren, wenn du ein bisschen nicht aufpasst. Das ist ein Aufmerksamkeitsthema, nicht unbedingt immer ein Technikthema. Naja, das ist das Erste. Also dann die Top 3 Sachen. Das Erste ist, das kannst du auch schon in einer kleinen Gruppe, solltest du das üben, das Erste ist unbedingt Zeichen geben. Das gilt für jeden, der vorne fährt, in der Mitte, hinten. Also wenn keiner mehr dahinter kommt, sollte man es vielleicht trotzdem noch machen, weil man nie so genau weiß, ob vielleicht nicht doch von hinten jemand aufschließt. Zeichen geben heißt zum Beispiel, es ist vor dir ein Verkehrshindernis. Ja, also ein Auto steht rechts auf der Straße, du kannst es nicht sehen, man ist ja relativ schnell unterwegs, vor einem sind große Menschen oder so, versetzt, fahrend. Dann muss man beispielsweise den Arm hinterm Rücken so bewegen, dass man weiß, okay, von rechts kommt irgendwie eine Gefahr. Oder man zeigt unten auf die Straße dahin, wo man hinzeigen muss, Schlagloch rechts oder links vom Fahrrad. Das zeigt immer der vorne und zeigt dann, also jetzt wird die Straße schlecht, ich fahre links vorbei oder rechts vorbei. Das ist eindeutig, wenn du es ein, zweimal gesehen hast, ist dir ganz klar, da zeigt jemand auf eine Gefahr, die auf der Straße ist. Es kann auch ein Ast sein oder da liegt irgendeine Haube von irgendwas rum oder manchmal auch eine Flasche. Das ist mir jetzt zum Beispiel knapp dran vorbeigefahren, war eigentlich nicht mehr angezeigt, das war zu spät, aber solche Sachen werden halt angezeigt. Das ist ganz wichtig, weil man aufeinander aufpassen muss in der Gruppe. Das ist eine Form einfach der Zusammenarbeit. Und das machen auch, ja, wenn du die Profi-Rennen guckst, die machen das auch. Also das ist, ja, nicht in der letzten entscheidenden Rennphase, glaube ich, da hat dann keiner mehr einen Kopf dafür, aber in dem Peloton ist das so. Mhm. Und das ist das eine. Das zweite ist, deine eigene Aufmerksamkeit, der Philipp Hümpendahl, den kennst du.
Mhm.
Der ist gerade im Moment in Hamburg, der skippert jetzt durch den Winter.
Ja, schöne Grüße.
Hat dem Radsport den Rücken zugekehrt, habe ich den Eindruck. Aber der hat mir mal gesagt, du musst beim Fahrradfahren in der Gruppe musst du Augen haben und zwar gleichzeitig wie so eine Brille, die gleichzeitig weit und nah scharf stellt. Musst du die Aufmerksamkeit sowohl in die Ferne haben, das heißt, du musst eigentlich weiter gucken als dein Vordermann, das muss dein Anspruch sein. Und du musst gleichzeitig gucken, was passiert genau vor dir auf der Straße, was machen die da gerade? Und es kann hektisch sein, du weißt ja nie genau, wer ist da vor dir. Also du kennst ja nicht immer die Leute. Jetzt zum Beispiel bei diesem 200. Mann kannte ich keinen einzigen, mit dem ich gefahren bin, vom Fahrradfahren. Und da sind also wirklich sehr unterschiedliche Typen. Da sind total hektische Leute, manche fahren das wie ein Rennen oder scheren plötzlich aus und so. Das musst du ja alles auf dem Schirm haben. Das heißt, du musst darauf reagieren können. Gleichzeitig musst du aber nach vorne gucken und sehen, was passiert eigentlich da vorne. Ist das auseinandergerissen? Kommt da vorne eine Ampel? Ist da eine Kurve? Kommt vielleicht Gegenverkehr und so. Also das sind zwei Sachen. Das heißt, du musst sehr, sehr gut dich in verschiedenen Räumen bewegen. Und natürlich gleichzeitig auch auf dein Rad nach unten gucken. Was du nicht auf dem Schirm haben kannst, ganz oft, da hast ein Gefühl dafür, aber du weißt eigentlich nicht genau, was passiert gerade hinter dir. Da musst du ein bisschen Gottvertrauen haben.
Mhm. durchaus auch kognitiv eine interessante Herausforderung, dieses Rennradfahren.
Total, eine ganz andere Ebene. Also du musst wirklich da halbwegs frisch sein, dich auch ein bisschen frei machen von anderen Dingen, die dich beschäftigen in dem Moment. Mhm. Weil sonst, also du musst schon konzentriert sein, ne? Also du musst in diesem Moment sein, achtsam, wie es so schön heißt.
Mhm. Ja? Ja, oder unschön, kann man jetzt auch so.
Ja, ne? Das Dritte, was ist das Dritte? Das Dritte ist, glaube ich, dass du dich in einer Gruppe natürlich, also die Gruppe orientiert sich ja daran, welche Geschwindigkeit ist möglich, damit alle mitkommen. Mhm. Das ist wichtig. Also wenn ich jetzt eine Gruppe aufmache, dann fahre ich nicht so, dass der Schwächste sofort Schwierigkeiten bekommt. Das merkt man ja relativ schnell. Es muss also eine gewisse Harmonie hergestellt werden zwischen den Teilnehmern dieser Gruppe. Und das ist auch nicht immer so einfach. Also es gibt manchmal Leute, die fahren vorbei, die fahren nach vorne und dann drücken die so in die Pedalen, dass die anderen dann auseinanderfallen. Das ist nicht das, was man will. Man will eigentlich so ein harmonisches Zusammenspiel schaffen in der Gruppe. Dann macht das nämlich wirklich Spaß, weil dann hast du nicht solche Ausreißer drin. Also musst dich auch nicht zwischendurch so mega anstrengen, um ein hohes Tempo zu halten. Wenn das harmonisch läuft, wenn die Gruppe gut harmoniert, wie es ja dann heißt, dann geht das eigentlich ohne, dass es immer so Spitzen gibt, die du reinfahren musst. Und das ist eigentlich das Ziel. Also musst da so ein Gefühl für entwickeln. Was sind das für Leute? Manchmal merkst du auch, dass es einfach der Stärkste fährt jetzt nach vorne, fährt jetzt vorne ran. Dann weißt du schon, du musst jetzt vorher ein bisschen beschleunigen, damit du dranbleiben kannst. Solche Dinge musst du halt lesen lernen. Was passiert da gerade in der Gruppe? Und je größer die Gruppe wird, desto uneindeutiger ist das natürlich.
Mhm. Das heißt, man sollte auch sich eine Gruppe mit ungefähr gleich starken Leuten suchen, oder ist das der falsche Schluss?
Nein, das nicht. Also das ist ja vor allem das Gruppenfahren. Also wenn die Leute halbwegs geübt sind und es ein paar Mal gemacht haben, dann belebt ja jeder die Gruppe, ne? Also es ist ja nicht so, dass da jetzt die Schwächeren nur hinten rumlutschen, sondern das passiert ja höchstens in Italien bei einem Rennen. Ja? Also dann fahre ich jetzt von 20 Kilometern fahre ich 10 vorne, ein anderer großer Nordeuropäer auch, und dann fahren 40 Italiener hinten mit. Ja, dann wechselt man sich immer vorne ab. Das kennt die Situation, oder in Frankreich ist mir das auch schon passiert. Also das ist dann einfach die Frage, welche Phänotypen sind da unterwegs. Mhm. Das nicht, also wenn du so mit einer Gruppe unterwegs bist, dann gibt auch, also der oder die Schwächere kann dann auch mal vorne fahren, nicht so lange vielleicht und so, aber das ist okay, das spielt sich ein, das stört auch niemanden. Also das passt schon. Es sei denn, du willst jetzt wirklich, aber wir reden ja jetzt hier nicht über Leute, die jetzt irgendwie auf Rekordzeiten unterwegs sind. Es geht darum, in der Gruppe was rauszuholen. Und die ganze Gruppe, das ist ja das Schöne an der Sache, das ist ja wirklich das, was man lernen kann. Das, was die Gruppe hier rausholt an Prozenten mehr im Verhältnis zu dem, was an Aufwand da drin steckt, nämlich deutlich weniger, das ist wirklich etwas sehr Beachtliches. Also da gibt ja der Radsport wirklich nochmal ein Zeichen dafür, dass es halt ein Team ist, ein Teamsport. Mhm. Auch wenn wir das ja gerne ignorieren und oft heißt, es sei ein Individualsport, ist es aber nicht. Und das Nächste ist, und das ist auch ganz wichtig, in der Gruppe hast du ganz tolle Gelegenheiten, mit Leuten dich zu unterhalten, Menschen kennenzulernen.
Mhm. Gut.
Nicht nur hier im Podcast, also wenn es dir mal reicht, dann fährst du mal eine Runde mit irgendeiner Trainingsgruppe.
Mhm. Das waren jetzt mehr als 3 Punkte, aber ergänzend würde ich noch sagen, man braucht natürlich auch eine Gruppe, die dem Bier nach der Gruppenfahrt nicht ganz abgeneigt ist.
Das war natürlich jetzt in Rheinbach. Ich musste meine Tochter, war am Wochenende alleine mit einer Tochter.
Ja.
Und musste die aber wieder abholen vom Kindergeburtstag. Und ich habe dann Muffin geholt für sie und für mich einen Amerikaner an der Kuchentheke und wollte dann ins Auto steigen. Und dann kam so einer und sagte, ich hätte gern 10 Bitburger. Ah, da habe ich kurz überlegt, ob ich nicht auch 10 Bitburger bestelle oder zumindest eins. Mhm. Aber habe dann also keins genommen.
Mhm. Schade.
Dann kam ich nach Hause und dann war das Fass leer.
Das ist ein Skandal. Ich hätte dir auch noch eine Flasche vorbeigebracht, wenn Not am Mann gewesen wäre.
Ja, ja. Das Problem habe ich anders gelöst. Ja.
Ja, du bist ja urban, da relativ nah an der Quelle. So, jetzt möchten wir aber noch kurz kurz deine einsamer Wolf-Seite auch noch ein bisschen hervorkitzeln. Und jetzt nach diesem Lobgesang auf die Gruppenfahrt, mach doch mal eine kleine Lobhudelei des Alleinefahrens.
Was denkst du denn, was da als erstes kommt?
Also du hast gesagt, man kann Leute kennenlernen, kann sich wunderbar mit ihnen unterhalten. Und wenn man alleine fährt, dann muss man sich endlich mal mit niemandem mehr unterhalten.
Das ist natürlich. Also das ist der ganz, ganz große Reiz am Alleinefahren. Und es gibt tatsächlich auch Leute, die das nicht können. Ich finde, dass für die Psychohygiene ist es unfassbar wertvoll. Es ist dieser Moment oder es sind diese Stunden, die können auch gar nicht lang genug sein. Für mich ist es so 6 Stunden, 7 Stunden, die vergehen wirklich wie ein besonderer Raum in der Zeit, in dem ich voll bei mir oder bei der Tätigkeit bin. Und das ist jetzt muss ich leider den Begriff Achtsamkeit nochmal bringen, auch wenn wir das vielleicht jetzt dann als Modewort abtun wollen. Aber worum es dabei geht bei dem Konzept, ist dir vielleicht auch klar, ne? Also, dass dieser Moment nicht irgendeinem anderen dient oder so, sondern dass das voll und ganz wahrgenommen und vielleicht auch genossen werden kann, was ich da mache.
Mhm.
Und dass ich vielleicht auch Frieden finde oder was sehe, worauf ich mich voll einlasse. Es ist egal was. Also selbst wenn ich nur hier die 80 Kilometer einmal hin und zurück irgendwo zu den Rübenfeldern in der Voreifel fahre, ist es trotzdem immer sehr eindrucksvoll, sehr eindrucksstark. Und auf eine Art und Weise, das erschließe ich mir einfach selber. Und mache natürlich ganz oft auch Sachen mit mir selber aus. Also ich war jetzt, das ist ja klar, es gibt ganz viele Menschen, die das so machen, die auch diese Zeit nutzen, um auf Ideen zu kommen. Beispiel fällt mir ein, nicht nur du, ja, du machst das vielleicht ja auch beim Basketball, beim Dribbeln, wie du es so schön sagst, machst, auch beim Spazierengehen, aber kennst du vielleicht, dass man so rausgeht und länger, du brauchst dafür ein bisschen, es reichen nicht 10 Minuten, aber es geht dann doch relativ schnell, dass du auf Gedanken kommst und du hast zum Beispiel einen Text, den du schreiben willst und es fehlt dir ein guter Einstieg und der Einstieg kommt dann aber in der Bewegung und die Bewegung ist die Bewegung, da ist kein anderer dabei, das geht nicht. Also du musst halt dann alleine sein. Du hast ja keinen Gedanken, den du dir von vornherein vornimmst, der kommt in der Bewegung von selbst. Da passieren. Ja,
und zwar erst dann, wenn man da auch mal wirklich was anderes macht.
Ganz genau. Ne? Also das ist ja, da gibt es, glaube ich, auch Forschung zu, was alles passiert in der räumlichen Bewegung mit der intellektuellen Bewegung und mit Wahrnehmung im Gehirn und so weiter. Also Gedanken sortieren und neu ordnen und so. Also das ist.
Ja, oder lassen, ne? Das ist fühlt sich ja immer so an wie eher ein passiver Prozess. Also irgendwas, was man gar nicht aktiv steuert, sondern wo man sich dann auch mal der Fähigkeit des Bewusstseins, des Gehirns, die Dinge selber irgendwie einzuordnen und da auch mal alleine weiterzumachen, ohne dass man da aktiv versucht einzugreifen oder das sogar tut.
Ja.
Also sich wirklich auch mal dieser Tätigkeit zu überlassen, dieser Hirntätigkeit zu überlassen und darauf zu vertrauen, dass da schon irgendwas passiert. Und das kann man ja nicht so hervorrufen. Also man kann ja nicht sagen, ich gehe jetzt mal eine Runde auf dem Basketballplatz ein bisschen dribbeln und dann habe ich hier eine geniale Idee. Also es funktioniert ja nur in die umgekehrte Richtung. Hm. Ne?
Ja, ja, ja. Und das ist aber also sehr verlässlich. Also Beispiel gerade hatte ich ja, glaube ich, beim letzten Mal schon darauf hingewiesen, auf die Geschichte mit Jean Asselborn, dem Außenminister von Luxemburg, mit dem ich für Tour unterwegs war. Und der hat es auch genauso mir gesagt, dass er, wenn er zum Beispiel für eine Rede noch einen Einfall braucht oder so, dann setzt er sich aufs Fahrrad. Dann geht das bei ihm, da kann er sich drauf verlassen, dass genau. da was passiert.
Also auch, ja. Ja. Also auch das ist trainierbar, ne?
Ja, ja. Und wie du sagst, ohne dass es jetzt so richtig so, es ist jetzt nicht so, als ob ich mich hinsetzen würde und eine Liste abarbeite oder es ist bereits klar, was passiert, sondern das ordnet sich und es kommen diese Gedanken unter der Bewegung. Da ist natürlich, da spielt ja alles Mögliche mit. Das ist, man entspannt natürlich, auch wenn es körperlich anstrengend ist, aber es ist ja dieses Thema Vagus oder so. Ne? Also der Körper gerät ja gleichzeitig in so einen anderen Zustand. Bewegung, die Durchblutung ist eine andere, die Atmung ist eine andere. Die Wahrnehmung ist konzentrierter und gleichzeitig auch nicht abgelenkt von Pflichten oder sowas, ne? Bist körperlich sehr aktiv, bist ja auch ausgelastet eigentlich, aber auf eine angenehme Art und Weise. Also das ist echt ein starker Effekt und diesen Alleineffekt, den finde ich schon wichtig. Aber das ist nicht alles, ne? Also es gibt ja nicht nur dieses Gedankliche, sondern ich glaube, das Alleinfahren ist natürlich auch so, ich möchte mir beweisen, wie viel ich alleine schaffen kann, ohne dass mir jemand unter die Arme greift oder mich zieht. Und dass ich sehe, das habe ich wirklich aus eigener Kraft geschafft. Und das ist so ein Unmittelbarkeitsthema, was ja in unserer, selbst dieser Podcast ist ja, habe ich ja versucht, aber hätte ich ja niemals geschafft, den ganz alleine zu machen. Da brauche ich ja auch mein Team. Und genau. beim Fahrradfahren hängt es bei mir höchstens, also das, was ich nicht selber machen kann, ist manche mechanischen Dinge, die kriege ich nicht so hin. Aber davon abgesehen kann ich mir die Route aussuchen. Ich kann mich aufs Fahrrad schwingen. Ich kann mich sogar selbst verpflegen, wenn es sein muss und kann auch, also ich weiß es ja, ich kann zum Beispiel 200 oder 250 Kilometer an einem Tag fahren und das ist schön und ich bin dann bei mir selber und habe selbst geschafft und dann habe ich vielleicht auch manchmal das Gefühl, guck mal, das ist was andere, ich sag jetzt mal Weicheier, so nicht hinbekommen würden. Ja, das gehört auch dazu, natürlich. Es ist, ehrlich sein muss, dann ist es so, dass eine gewisse Form von Stärke auch dabei entsteht, die sich auch auf andere Lebensbereiche übertragen lässt, Bereiche, ja. Also tatsächlich ist es so, dass hin und wieder gibt es Situationen, wo ich sage, das habe ich jetzt ganz alleine geschafft. Und auch wenn es Fahrradfahren ist und nicht irgendwie das Schreiben eines Buches oder so, aber du kannst doch ähnliche Mechanismen abrufen, weil du aus eigener Kraft erfahren hast, wie das geht, sowas zu lösen. Das ist ja jetzt ein Psychotrick, ne? Aber der ist natürlich umso stärker glaubwürdiger für dich selber, wenn du auch weißt, wie du solche Situationen löst. Und eine körperliche Herausforderung ist am Ende auch nur wenn du unseren Freund Jonas Deichmann in Erinnerung hast, ist am Ende eine körperliche Herausforderung eigentlich auch nur eine mentale Herausforderung.
Ja. Ist vielleicht auch nochmal ein Thema, das Zusammenspiel von Körper und Geist, haben sich schon andere mit beschäftigt, werden wir hier nicht endgültig auflösen können.
Niemals endgültig aufgelöst werden können, aber es darf also trotzdem drüber geredet werden.
Selbst wir in diesem Podcast werden hier keine endgültigen, letztgültigen Antworten finden. Müssen wir also alle HörerInnen, die da inzwischen mehr von uns erwarten würden, leider enttäuschen.
Wir sind aber, ja nicht Richard David Precht. Aber ich habe jetzt meinen Meister gefunden, das möchte ich jetzt zugeben, in Jürgen Kaube. Ja. Und ich habe jetzt Hegels Welt als Hörbuch. und bin jetzt, also mir ist es mehrmals passiert, dass ich beim Hören, habe ja auch mal Philosophie studiert, wenn auch nur im Nebenfach. Und also bei Hegels Welt, das ist ein sehr gutes Buch, aber beim Rennradfahren ist es mir jetzt mehrmals passiert, dass ich gedacht habe, nee, das halte ich jetzt nicht mehr aus. Ich mache das selten, dass ich mir was auf die Ohren mache, aber so bei einer längeren Tour, manchmal habe ich Lust auf irgendwas, was einen neuen Input, dann mache ich das gelegentlich. Aber erst, wenn ich die Stadt verlassen habe übrigens, ich mache das auf gar keinen Fall mit Kopfhörern in der Stadt, würde ich nicht tun. Aber so ab Bernrad bei uns, kennt man vielleicht. Da, wo es auf die Felder geht, da ist dann kein Verkehr mehr. Da habe ich das dann manchmal drauf. Und da ist aber mit Jürgen Kaube...
In dreifacher Geschwindigkeit natürlich.
Das ist ein gutes Buch, echt gut. Also wirklich, ich muss sagen, faszinierendes Buch in der Tiefe.
Ja, ja, ich hab's auch gehört. Ja? Jürgen Kaube, wer ihn nicht kennt, FAZ-Herausgeber gewesen. Ne?
Den müssen wir eigentlich jetzt hier auch mal vertaggen.
Es gibt ein sehr schönes, übrigens, es gibt ein sehr schönes Interview. Dietmar Dart ist ja der wahrscheinlich einzige Kommunist oder bekennende Kommunist bei der FAZ im Feuilleton. Ja. Und es gibt ein Video, wo er Jürgen Kaube, weil Dietmar Dart eben auch ein Hegelbuch geschrieben hat, wo er Jürgen Kaube zu seinem Hegelbuch interviewt. Das kann ich dir also empfehlen. Verlinken wir auch mal in den Shownotes, um hier wirklich unserem Ruf als prätentiöse Schnösel.
Wir sind ja nicht prätentiös.
Es gab eine Gegenmeinung, aber die sich nicht gemeldet haben, sind, ja?
Ja. Okay. Gestern schriftlich.
Na gut.
Aber
dann bieten wir jetzt trotzdem denen auch nochmal Stoff zum Nachdenken. Sind die Jungs jetzt prätentiös oder nicht?
Aber Kaube und Hegel, also Hegel ist ja nicht nur Hegel, also das ist ja das Problem an der Sache. Es ist ja meinetwegen Schelling und es ist ja, die Gedankenkonstrukte werden ja natürlich, also ein tolles Buch. Weil es ja diese Genese an verschiedenen Stellen eindrücklich nachzeichnet, ne? Und die Auseinandersetzung damit. Aber das geht beim Fahrradfahren noch besser als beim Autofahren. Das ist mir aufgefallen. Mhm. Das möchte ich auch nochmal sagen. Also da irgendwie ist mir das so gegangen. Ich möchte allerdings nicht, wir wissen ja, das wäre intellektuell auch unredlich, dies jetzt zu einer allgemeinen Aussage zu hoch zu sterilisieren.
So, und da sind wir dann wieder in den Tiefen der Fußballweisheiten angekommen und somit dann auch auf dem gewohnten Niveau. Wollen wir damit mal schließen und sagen, es gibt sehr gute Argumente, so habe ich das jetzt verstanden, pro Gruppenfahrt, es gibt sehr gute Argumente pro Alleinfahrt, es gibt auch jeweils sehr gute Argumente gegen beides.
In deinem Fall. Gegen alles. Einfach gegen alles. Genau. Sei doch einfach mal gegen alles.
Das meinte ich. Das meinte ich.
Ja. Aber kann man so machen. Ich möchte sagen, ich finde, das ist wirklich noch eine Sache, die ich echt, diesen Punkt möchte jetzt mal nach Hause hämmern, wie der Amerikaner sagen würde, wenn er schlecht Deutsch spräche, denn er wüsste ja dann, dass dieser Anglizismus oder Amerikanismus nicht so übersetzt werden kann. Der Schlag mit dem Ball ins gültige Aus hinter den Pylonen, also Home Run ist ja das Thema hier jetzt gerade gewesen. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich wollte sagen, dass das, was ich eben einmal kurz angedeutet habe, mir fällt die ganze Zeit Geld aus der Tasche, das ist also unangenehm. Dass die Leute, die du triffst auf dem Fahrrad, ich muss echt sagen, es ist total faszinierend, du hast eine Nähe und eine Distanz in so einer Gruppe. Du kommst sofort ins Gespräch, du kannst jeden anquatschen. Die Menschen sind, weil sie diese Tätigkeit gerne ausüben, sind sie sehr offen und erschließbar. Mhm. Das heißt, du kannst mit einem Genetiker, du kannst mit einem Polizeibeamten, du kannst mit einem Vertriebler, mit einer Schauspielerin, mit Profis sowieso, die sind da auch sehr froh. Also du kannst mit allen Leuten offen ins Gespräch kommen und auch sogar sehr gute Gespräche führen beim Rennradfahren. Das geht trotz des Atems. Das geht nämlich eigentlich ganz gut beim Fahrradfahren. Das ist eine Sache, die mich wirklich fasziniert. Das kannst du natürlich beim Laufen nicht so machen. Das funktioniert, glaube ich, körperlich nicht so richtig. Ne? Also du lernst vor allem nicht, da läuft jeder so sein eigenes Tempo. Wenn im Stadtwald irgendwie, wenn ich jetzt da im Stadtwald irgendwie eine Frau anquatsche, ne, also weiß ich nicht. Aber beim Fahrradfahren wäre das überhaupt gar kein Thema. Das ist ganz normal. Du kommst nebeneinander ins Gespräch. Also jetzt ganz im Ernst, wenn ich jetzt irgendwo auf einer Strecke unterwegs bin und fährt irgendwie halbwegs im gleichen Tempo, dann ist es ganz klar, dass man Mann oder Frau spielt gar keine Rolle. Erstmal sagt, hallo, wo fährst du hin und so weiter. Und darüber kommt ganz schnell ein Gespräch, mal hier zum Beispiel der Zahnarzt, mit dem ich letztens nach Köln zurückgefahren bin, oder der chinesische Gastarbeiter hier, der unterwegs war nach Bonn oder so. Also das passiert selbstverständlich. Und dann lernst du, du bist aber nicht nur beim oberflächlichen, wer bin ich, wer bist du, sondern du kommst echt in die Themen rein, wenn du Interesse hast. Und das ist ein echter Bonus vom Radfahren.
Sehr schön. Wieder ein Argument pro Rennrad für mich.
Ja.
Was machen wir jetzt damit? Erstmal nix, sondern mal ja, Schluss ist ja November, für heute.
Nur mal nachdenken. Noch eins, ich hau jetzt noch einen raus. Heute bin ich in der Gruppe gefahren, ohne überhaupt einen Menschen gesehen zu haben.
Mhm.
Wie geht das?
Ach so, hier online irgendwie?
Ja. Mhm. Das ist natürlich auch... und da können alle, die es mal üben wollen und Angst haben vor draußen im November auf Blättern, die, wenn die jetzt zu Hause so eine Rolle haben, dann fahrt mal in der Gruppe und dann guckt euch das mal an, was da passiert. Bei Zwift zum Beispiel ist ein bisschen unrealistisch der Effekt. Wenn du einmal hinten rausfällst, kommst du gar nicht mehr ran, keine Chance. Das passiert so auf der Straße nicht. Aber auch da ist es so, da kommt man, da wird gechattet, was das Zeug hält, und die Gruppe ist die Gruppe, und das ist ganz wichtig. Auch online, also dieses Erlebnis, da wird da auch beflügelt.
Mhm. Ja, das könnten wir vielleicht auch mal live als Folge machen. Finde ich nicht schlecht. Mhm. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, auf der smarten Rolle im Homeoffice, Vor- und Nachteile. Aber vielleicht das auch mal so ein bisschen reportagig zu machen, dass du mir das mal zeigst, weil ich das bisher ja nur abstrakt kenne. Das mal so zu sehen. Du sitzt dann da, erklärst mir das, ich nehme das auf. Und ich trinke dabei Bier oder so. Das finde ich eine ganz gute Konstellation eigentlich.
Machen wir jetzt in den dunklen Monaten. Sollten wir jetzt dann vielleicht im November, Dezember mal machen, ja? Finde ich gut, super.
Können wir mal gucken. So, bald gibt es eine Reise, freue ich mich drauf. Die erste Podcast-Reise. Ich bin gespannt.
Total.
Ich bin gespannt. 18. Ja. November, wir werden vorher wahrscheinlich noch 1 bis 27 Folgen raushauen in den Kanal. Aber dann gibt es auch live werden wir es nicht ausstrahlen, aber wir werden es, vor Ort werden wir da was zustande kriegen, denke ich mal.
Live-Atmosphäre.
Hm? Ja. In diese Kopfhörer hineingießen.
Ja.
Schön.
Und dir geht's eigentlich auch gut, oder?
Ja. Ja, an sich. Schön, dass du jetzt am Ende nochmal fragst, wie es mir eigentlich geht.
Ja. Ja, man kommt ja nicht dazu. Ich ständig bei Lesung.
Ja. Verstehe.
Kennst du den Witz, ne? Sag mal, jetzt haben wir den ganzen Abend über mich geredet. Sag du doch auch mal was jetzt, David. Wie fandst du mein neues Buch?
Ja, sehr schön. Ja.
Jetzt noch ganz was Wichtiges. Pass auf, wir machen eine Auktion. Du weißt ja noch gar nicht.
Nee.
Bei dem Event, auf dem ich war, jetzt am Sonntag, habe ich mir 2 Bücher von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, unterschreiben lassen von einigen Profis, die auch wirklich gestandene Profis sind. Das waren unter anderem André Greipel, Christian Knees, Phil Bauhaus und Marcel Sieberg war auch dabei. Und diese Profis, denen habe ich gesagt, komm, ist okay, wenn wir das versteigern, dann das Buch, 2 Stück. Und ich möchte für diese Aktion, die der Christian Knees da unterstützt hat, wo richtig viel Geld zusammengekommen ist, aber dennoch würde ich gerne das Weihnachtsgeschäft nutzen. Und ich werde diese beiden Dinger hier auktionieren. Ich stelle die bei eBay rein, lass sie Langzeit laufen.
Mhm.
Und das ist jetzt hier die erste Ankündigung, dass wir das machen werden. Und da auch gerne, wenn es Unklarheiten gibt, an uns wenden. Wir verweisen gerne auf URL und so weiter.
Mhm. Sehr schön. Und das kommt dann auch dieser Aktion zugute?
Genau, das ist der Verein, Der heißt jetzt, habe ich gerade den genauen Titel nicht im Kopf, für Menschen mit Autismus e.V. Und das ist ein Verein, der allerdings auch, der ist offen, macht, also der erklärt, was das ist. Der bietet Menschen oder jungen Menschen mit Autismus entsprechende Angebote. Das ist ja immer ein großes Problem, hat aber auch, ja, das ist nicht nur für Menschen mit jetzt Behinderung. Andere Behinderungen werden da auch willkommen geheißen, aber es gibt auch genauso gut Angebote, offene Angebote für Menschen, die jetzt eben keine Einschränkungen haben, die aber auch sagen, wir wollen da hingehen. Das ist das Nächste. Also das, denen war jetzt alles weggespült worden im Juli. Ja. Naja, also das kann man sich mal angucken. Das ist dann über den Christian Knees und so zu finden. Das fand ich gut. Vor allem fand ich wirklich, wirklich gut, dass man sagt, wir nutzen so eine Sportveranstaltung, gehen aber auf so ein psychosoziales Thema ein und bieten dem da ganz viel Bühne. Das haben die nämlich gemacht, nicht nur bei der Präsentation, sondern die haben dann auch da offene Räume gehabt, wo die sie dann Workshops veranstaltet haben. Dann standen da, dann saßen da die Therapeutinnen und haben auch Broschüren da zur Verfügung gestellt und so weiter. Mhm. Also es war jetzt wirklich ein Tag, an dem das im Zentrum stand, was dieser Verein da leistet. Das fand ich schon ganz gut. Also deswegen habe ich gedacht, das würde ich auch nochmal, wir können natürlich auch was anderes woanders hinspenden wie letztes Jahr, aber ich dachte, das passt ganz gut, zumal die Profis, die da unterschrieben haben, auch an dem Tag das unterstützt haben, dann lass uns das Geld dann noch, ein bisschen Geld noch sammeln und das auch noch dahin schießen.
Ja, schön, genau. Ne, klingt gut, ich war ja nicht dabei, wie üblich, aber sehr schöne Aktion. Klingt gut, auch da nicht nur einfach Geld hinzuschicken, zu sagen, komm, wir machen hier aus unserem Hobby da, nutzen wir mal, um da so eine Spendenaktion zu machen, sondern wirklich auch mal ins Thema auch einzusteigen dafür mal das mal zu öffnen, wo viele Menschen zumindest ja sonst im Alltag wenig bis gar keine Berührungspunkte haben. Ne?
Genau, das fand ich auch echt bemerkenswert, weil Christian Knees gesagt hat, ich habe mit ihm da auch drüber gesprochen, sagt, er hofft, dass da wirklich viele auch, die jetzt nicht mit dem Fahrradfahren an dem Tag zu tun haben, auch in die Stadthalle gehen und sich dann da diese Vorträge anhören. Mhm. Also ihm war das persönlich echt ein Anliegen, dass das inhaltlich hier vermittelt wird. Ne? Man kann ja sagen, wir machen das nur für den Effekt, aber das war zu spüren, dass das denen da wichtig war, dass auch die Gedanken übermittelt werden.
Mhm. Sehr schön. Einige Gedanken haben wir auch heute übermitteln können. Für und wieder Gruppen und Alleinfahrt, wobei für und wieder ist jetzt wieder sehr zugespitzt, alte Journalistengewohnheit. Man kann ja sagen, mal das eine, mal das andere.
Ganz genau. Heute Bit und morgen Butt.
Prost, Tim.
Tschüss,
David. Bis zum nächsten Mal.
Kette rechts.
Bis dann. Ciao. Tschö, tschö.
Klasse. Muss ich jetzt stoppen oder nicht?
Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Das gibt es natürlich in gedruckter Form und als E-Book vom Verlag Bruckmann. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet. Finisher, bravo! Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.